So, dann, wo waren wir stehen geblieben? Sie sind jetzt in dieser Herberge, wo der eine, also Thury ist ja jetzt praktisch als Knappe verkleidet, könnte man sagen, mit den grauen Reitern unterwegs. Und in der Herberge ist dieser eine Typ, der dir allen ein bisschen suspekt vorkommt, der behauptet, er hat die roten Reiter nicht gesehen. Und jetzt sitzen sie abends eben noch ein bisschen zusammen und der Ewein, der den Edwin wohl gut kannte, mit ihm unterwegs war, der soll jetzt ein bisschen bei ein paar Gläsern Wein erzählen, die Geschichte über den Edwin, was er so mit ihm erlebt hat. Darum soll es, glaube ich, gehen. Okay. Punkt 7 Uhr, fangen wir an. Man sagt, begann Ewein, dass das Reich, aus dem ich komme, das schönste Reich der Welt sei. Unser König, Unauwen, regiert dort schon seit langer Zeit. Er ist ein weiser und gerechter Herrscher. Jahrhundertelang war Frieden in unserem Land. Erst in den letzten Jahren haben wir Krieg und Zwietracht kennengelernt. Diese Zwietracht ist im Herzen unseres eigenen Reiches entstanden. König Unauwen hat zwei Söhne. Der älteste ist, wie es dem Brauch entspricht. Ich muss mal gucken, dass ich jetzt nicht verpasse, wenn falls noch jemand kommt. Ja. Der älteste ist, wie es dem Brauch entspricht, Kronprinz und seit seinem 18. Lebensjahr Vizekönig und Statthalter des Reiches. Die beiden Prinzen sind jedoch am selben Tag geboren und der Jüngere ist mit seinem Platz nie zufrieden gewesen. Er fand es nicht gerecht, dass sein Bruder, der nur einige Minuten älter ist als er selbst, der Thronfolger war. Ups, Scheiße. Da wollte doch gerade einer rein noch. Ah, verflucht. Warten wir mal ganz kurz, hoffentlich probiert das nochmal. Der Thibaut kommt gleich noch. Dazu muss man wissen, dass die beiden Prinzen, was ihr Aussehen und ihren Verstand betrifft, sich überaus ähnlich waren. Dies machte es für den Jüngeren noch schwieriger, den Unterschied in Rang und Stellung zu akzeptieren. Dem Charakter nach sind sie jedoch sehr verschieden. Dies fiel besonders auf, als sie älter wurden. Der Kronprinz gleicht seinem Vater, er denkt immer an das Wohlergehen des Reiches und seiner künftigen Untertanen. Sein Bruder dagegen ist herrschsüchtig und machtgierig. Der Gegensatz zwischen den beiden Brüdern wurde mit der Zeit immer größer. Der Jüngere begann den Älteren zu hassen und so kam es zur Feindschaft zwischen den beiden. König Unauwen hat sich alle Mühe gegeben, die beiden wieder zueinander zu führen und den jüngeren Sohn mit seinem Los zu versöhnen. Aber in einem Punkt blieb er unerbittlich. Er würde niemals sein Reich teilen. Es musste ein Ganzes bleiben, und zwar unter der Regierung desjenigen, der dazu bestimmt war. Allerdings ernannte der König seinen jüngeren Sohn schließlich zum Statthalter über den Süden des Reiches, die Provinz der großen Ströme. Zunächst schien das eine gute Lösung zu sein, doch mit der Zeit begann der Prinz immer eigenmächtiger zu regieren. Ja, manchmal handelte er dem Willen seines Vaters völlig zuwider. Schließlich tat der Prinz etwas, was König Unauwen niemals getan hätte. Er zog in den Süden und überfiel das Land Evian. Er eroberte es und machte es zu einer Provinz von Unauwens Reich. Doch der König widerrief diesen Beschluss und befahl seinem Sohn, sich unverzüglich aus Evian zurückzuziehen. Daraufhin rief der Prinz sich selbst zum König dieses Landes aus. Er fügte hinzu, nun sei er ja ebenfalls Fürst und seinem Vater ebenbürtig, also brauche er ihm nicht mehr zu gehorchen. Dies schmerzte den König sehr und er entzog seinem Sohn die Statthalterschaft. Doch der übermütig gewordene Prinz weigerte sich, seine Entlassung zu akzeptieren. Unglücklicherweise gab es in der Provinz der großen Ströme viele Leute, die auf seiner Seite standen und ihn in seinem Widerstand bestärkten. Der Kronprinz kam mit seinem Heer, um die Statthalterschaft wieder zu übernehmen. So kam es zum Kampf. Brüder fochten gegeneinander. Unauwen, vertreten durch seinen ältesten Sohn, blieb schließlich Sieger. Aber seitdem ist dem Reich etwas Wichtiges verloren gegangen. Nicht überall herrschen mehr Friede und Freundschaft. Der jüngere Prinz, Fürst von Evian, schickte üble Kriegerhorden ins Land seines Vaters, um dort Unruhe zu schüren. Und obwohl kein ausgesprochener Kriegherr, wurde an der Grenze und im Süden unseres Landes ständig gekämpft. Eine solche Horde, sagte Ristridin, hatte sich im Wald von Forgotta versteckt. König Unauwen sandte Ritter Edwinem, um sie zu vertreiben. Auch ich war damals dabei, erzählte Ritter Ewein, als einer der Krieger in Edwinems Gefolge. Ich selbst war damals noch kein Ritter. Ristridin wird dir sicher erzählt haben, dass es uns gelang, diese bösartige Bande zu vertreiben. Aber damit war noch lange nicht alles Übel aus unserem Land verbannt. Der Kronprinz versuchte einige Male, Frieden zu schließen, aber das glückte ihm nicht. Es wird behauptet, dass er seinen Bruder immer noch lieb hat. Der Fürst von Evian lehnte jedoch jegliche Annäherung ab, sodass Unauwens Ritter traurigen Herzens ihre weißen Schilde nahmen, ihre Schwerter umgürteten und sich auf weitere Kämpfe vorbereiteten. Vor kurzem aber gingen plötzlich frohmachende Gerüchte durch mein Land. Man sagte, der Fürst von Evian wolle endlich Frieden schließen. Ja, es hieß sogar, dass er auf Evian verzichten und in die Stadt Unauwens reisen wolle, um sich mit seinem Vater und seinem Bruder zu versöhnen. Es stimmt, dass er seinem Vater, dem König, Botschafter geschickt hat und der König hat seinerseits eine Gesandtschaft nach Evian beordert. Es stimmt auch, dass diese Gesandten über einen Friedensschluss verhandeln sollten und sie haben sich von guten Wünschen begleitet auf den Weg gemacht. Einer von ihnen war Ritter Edwinem, der Herr von Forestera. Ewein schwieg. Und dann? Fragte Thiuri. Ich habe nun alles erzählt, was ich weiß, sagte Ewein. Ich war froh und hoffnungsvoll gestimmt, als ich mein Land verließ, um König Dagonaut eine Botschaft meines Königs zu überbringen. Ich konnte ja nicht ahnen, dass ich kurze Zeit später meinen weißen Schild gegen einen grauen tauschen und als Rächer durch dieses Land reisen würde. Einen Moment lang herrschte Stille. Eigentlich ist es merkwürdig, dachte Thiuri. Wir sitzen hier beieinander und sind in die Angelegenheiten eines Landes verwickelt, das nicht das unsere ist. Allesamt außer Ewein, der von dort kommt. Er wollte etwas sagen, aber Bendu gab ihm zu seiner Verwunderung zu verstehen, dass er den Mund halten solle. Der Ritter erhob sich vorsichtig und ging lautlos auf die Tür zu, die sich im hinteren Teil der Wirtsstube befand. Dann schob er ganz leise den Riegel zurück und öffnete die Tür mit einem kräftigen Ruck. Ein Mann taumelte herein. Es war Leor. Bendu griff nach ihm und zerrte ihn hoch. »Jetzt hab ich dich erwischt«, rief er. »Warum hast du uns belauscht?« »Au weh, Hilfe«, jammerte der Knecht. »Ich habe nicht gelauscht. Au, Hilfe, lass mich los!« Bendus Griff wurde noch fester. »Los, raus mit der Sprache, du Spion«, sagte er barsch. »Weshalb belauschst du uns? Wer hat dich dazu angestiftet?« »Niemand«, antwortete Leor. »Ich wollte gerade anklopfen, um zu fragen, ob ihr irgendwas braucht. Das ist gelogen, sagte Bendu, während er den Knecht grob schüttelte. Los, gib Antwort. Au, rief Leber, ihr tut mir weh, ich weiß nichts, ich sagte es ja schon. Au, au, au. Er jammerte so laut, dass der Wirt hereinkam. Was ist denn los, ihr Herren Ritter? Rief er entsetzt. Habt ihr euren Knecht beauftragt, an der Tür zu lauschen? Fragte Bendu. Nein, natürlich nicht, sagte der Wirt erbost. Was macht ihr mit Leor? Lasst ihn los, sagte Ristridin zu Bendu. Dann wandte er sich an den Wirt. Euer Knecht hat sich sehr verdächtig benommen, Vorram. Ihr habt doch sicher nichts dagegen, dass wir ihm ein paar Fragen stellen. Oh nein, Ritter Ristridin, antwortete der Wirt. Er sah den Ritter, der nun ohne Helm vor ihm stand, erstaunt an. Bendu ließ Leor los, der sich die Arme rieb. Ich habe nichts getan, ich weiß von nichts. Gib diesen Herren lieber Antwort, Leor, sagte der Wirt streng. Ich schäme mich für dich. Also, sagte Ristridin, jetzt erzähle uns, was du von den roten Reitern weißt. Denn du hast sie gesehen. Bendu schwieg, als er sah, aber er sah den Knecht so grimmig an, dass dieser seinen Protest lieber herunterschluckte. Ja, ich habe die Reiter gesehen, sagte er unwillig, vorgestern Nacht, aber sie waren nicht rot. Nicht rot? Rief Bendu. Wenigstens nicht alle. Leor schien seinen Schmerz vergessen zu haben. Auf seinem Gesicht erschien ein Grinsen. Der, welcher mich ansprach, war schwarz. Ich meine seine Kleider. Und es waren auch noch andere dabei, die nicht rot waren. Ich weiß nicht so genau, wie sie aussahen. Es war ja dunkel. Haben sie mit dir gesprochen? Fragte Bendu. Was sagten sie und wie viele waren es? Sie ritten vorbei, sagte Leor. Wie viele es waren, weiß ich nicht. Vielleicht 10 oder 12. Ich war wach und sah sie durch mein Fenster. Mein Zimmer liegt nach vorne heraus. Kurz hinter der Herberge hielten sie an und ich stand auf, um nachzusehen. Vielleicht wollten sie herein, dachte ich. Ich ging also nach draußen und da sahen sie mich. Sie wollten nicht übernachten, aber sie baten mich, ihnen etwas Bier zu holen. Das habe ich dann auch gemacht. Und was haben sie gesagt? Fragte Ristridin. Nichts Besonderes, antwortete Leor. Warum wolltest du denn so gerne wissen, was wir zu besprechen hatten? Und warum, Herr Ritter, möchtet ihr so gerne etwas über sie wissen? Fragte Leor. Es geht mich zwar nichts an, aber... Gib Antwort! Fiel Bendu ihm ins Wort. Die roten Reiter haben einen Mord begangen, sagte Ristridin. Wir sind Ritter des Königs Dagonaut und wir müssen sie bestrafen. Oh, sagte Leor, den diese Worte sehr zu beeindrucken schienen. Nehmt es mir nicht übel, Herr Ritter, fuhr er fort. Also gut, sie erkundigten sich nach euch. Sie fragten, ob ich vielleicht 4 graue Ritter und ihre Schildknappen gesehen hätte, die aus der Richtung von Burg Mistrinaut gekommen wären. Nun, ich hatte sie nicht gesehen und das sagte ich ihnen auch. Sie fragten nach, hier zögerte er kurz und blickte zu Thiuri hinüber, nach einem jungen Mann, der einen schönen Ring an der Hand trage. Einen solchen Jüngling habe ich bis zu diesem Augenblick nicht gesehen. Und weiter? Fragte Ristridin. Groß und streng stand er vor Leor, der seinen durchdringenden Blick nicht widerstehen konnte. Sie sagten, dass ich aufpassen sollte, ob ich sie sähe, fuhr er fort, die grauen Ritter und den Jüngling, und dass ich ihnen Bescheid sagen müsste, falls ich sie sähe. Wie solltest du ihnen denn Bescheid sagen, fragte Ristridin. Wie kannst du sie erreichen? Wo sind sie jetzt? Das weiß ich nicht, ich weiß es wirklich nicht. Sie würden wieder hierher kommen, sagten sie, um mich danach zu fragen. Ist das die Wahrheit? Ja, Herr Ritter, antwortete Leor, das ist die Wahrheit. Nun kam der Wirt ihm zur Hilfe. Ihr müsst ihm glauben, Ritter Ristridin, sagte er. Es ist natürlich verkehrt, dass er zu lauschen versuchte. Neugier ist seine Schwäche. Aber er konnte ja nicht wissen, dass die roten Reiter Mörder sind. Natürlich nicht, sagte Leor gekränkt. Es ist sehr schade, dass du uns nicht sagen kannst, wo sie sind, meinte Ristridin. Aber wir werden sie trotzdem finden. Geh nur, Leor, sag uns aber Bescheid, wenn sie wieder auftauchen sollten. Ja, Herr Ritter, sagte Leor demütig und schlurfte davon. Kann ich noch etwas für euch tun? Fragte der Wirt. Ja, Vorram, antwortete Ristridin. Sprecht meinen Namen lieber nicht aus, solange ich diese graue Rüstung trage. In Ordnung, Herr Ritter, sagte der Wirt. Ich werde Leor im Auge behalten, obwohl ich nicht glaube, dass er mehr weiß, als er erzählt hat. Gut, Vorram, sagte Ristridin. Wir gehen jetzt zu Bett. Am frühen Morgen ziehen wir weiter. Nachdem der Wirt weg war, blieb die Gesellschaft noch kurz zusammen, um zu beratschlagen. Ich glaube trotzdem, dass dieser Leor mehr weiß, als er gesagt hat, meinte Bindu. Möglich, sagte Ristridin nachdenklich. Kann man dem Wirt wohl trauen? Fragte Arbaut. Wenn er etwas wüsste, hätte er es mir bestimmt erzählt, antwortete Ristridin. Ich kenne ihn, er ist in Ordnung, wenn auch nicht besonders klug. Und was nun? Fragte Ewein. Nichts, sagte Bindu. Lasst uns schlafen gehen. Ich denke jedoch, dass wir abwechselnd Wache halten sollten, damit niemand die Herberge betreten oder verlassen kann, ohne dass wir es wissen. Das scheint mir tatsächlich das Beste zu sein, sagte Ristridin. Sie teilten die Wache ein. Ristridin war als erster an der Reihe, seinem Vorschlag entsprechend zusammen mit Juri. Sie wollten in der Wirtsstube bleiben und ab und zu eine Runde um die Herberge machen. Nach einer Stunde sollten sie dann zwei von den anderen wecken. Kurz danach war Juri mit Ristridin allein. Die Wirtsstube war fast dunkel, sie hatten nur eine Kerze brennen. Ich habe vorgeschlagen, mit dir zusammen zu wachen, weil ich so Gelegenheit habe, mich noch ein wenig mit dir zu unterhalten, sagte Ristridin. Habt ihr keine Angst, belauscht zu werden? Fragte Juri. Von Leor? Ach, was ich dir erzählen will, ist kein Geheimnis. Leor darf es ruhig hören, selbst wenn er ein Spion der Roten Reiter wäre. Glaubt ihr, dass die Roten Reiter in der Nähe sind? Fragte Juri. Und dass sie hierher zurückkehren werden? Ristridin zuckte mit den Schultern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie in der Nähe sind, antwortete er. Juri schwieg einen Augenblick. Dann sagte er leise, ich glaube, dass sie mich suchen. Und wenn sie wissen, dass ich in eurer Gesellschaft bin, werden sie wahrscheinlich zu euch kommen. Lass sie nur kommen, sagte Ristridin. Und zwar am liebsten so schnell wie möglich. Was dich betrifft, so stehst du unter unserem Schutz, solange du bei uns bist. Er stand auf, ging zur Tür und schaute hinaus. Nach einer Weile setzte er sich wieder zu Juri, ließ aber die Tür offen stehen. Die Zeit der Wache ging rasch vorbei, denn Ristridin konnte Juri noch viel über Ritter Edwinem erzählen. Juri hörte zu. Später würde er diesen Gedanken noch einmal erleben. Dann würde er wieder die stille Wirtsstube vor sich sehen, mit dem flackernden Licht der einzigen Kerze und der Dunkelheit hinter der offenen Tür. Er würde wieder das Geräusch des Flusses und die leise erzählende Stimme Ritter Ristridins hören. Und gleichzeitig würde er Ritter Edwinem vor sich sehen, nicht sterbend und erschlagen wie im Wald, sondern wehrhaft und stolz. Wie er auf seinem schwarzen Pferd durch die Welt ritt, während das Licht der Sonne auf seinem weißen Schilde glänzte.
So, das war's für heute. Bisschen kürzer, weil jetzt ein Kapitel zu Ende ist und ein neues fangen wir jetzt nicht mehr an, sonst müssen wir wieder zwischendrin drin aufhören. Dann sind wir jetzt wieder im Rhythmus. Die sind ja schon einigermaßen gleich lang. Dann gibt's ab morgen wieder ein ganzes Kapitel. Also morgen 7 Uhr, das belassen wir dabei. Alles klar? Dann kann wer möchte noch erzählen, was er sich fürs neue Jahr vorgenommen hat, wenn sich jemand was vorgenommen hat. 7 Uhr morgen wieder, ja.
7 Uhr. Hast du dir was vorgenommen
fürs
neue
Jahr? Was? Wer was vorgenommen hat, kann uns das ja schnell erzählen.
Ich habe eigentlich nur so 10 Seiten im Zahlenfuchs fertig kriegen.
In einem Jahr?
Also wir haben jedenfalls so ein Heft.
Ich kenne das.
Ach so, ja. Das hat meine Schwester. Der Zahlenfuchs wird immer älter. Mhm. Im Bild.
10 Seiten, ich glaube, da kannst du ein bisschen mehr dir vornehmen. Für ein ganzes Jahr. Glaub schon. Thibaut auch was vorgenommen?
Ja, noch mehr Sport machen und selbst wenn man gerade keine Lust hat, einfach mal machen. Regelmäßig.
Einfach mal anfangen, genau. Apropos anfangen, hast du schon angefangen mit deinem Plan?
Ja.
Ja? Auch mit der Auswertung im Protokoll?
Nee,
das ist wichtig, dass alles protokolliert ist, dass wenn wir das nächste Treffen haben, dass du mir zeigen kannst, was habe ich wie oft geübt.
Martin, jetzt das Zoom-Meeting.
Alles klar, bis morgen. Schlaf gut.
Ich auch.
Max, warte mal, für dich gäbe es noch die Möglichkeit, wir hatten ja noch gar kein Einzelgespräch, ne? Das biete ich ja an den Leuten, hast du da Interesse dran? Das dauert maximal eine halbe Stunde. Bin drauf gekommen, weil ich mit den Leuten...
Ich frage mal ganz kurz.
Da brauchst du niemanden fragen.
Ja, das geht.
Morgen früh um 10.
Okay.
Gut, ich schicke dir kurz vorher dann die Einladung, so wie jetzt. Und dann mit dem Beitreten, der Ablauf ist der gleiche wie... hier.
Ja.
Gut, alles klar. Dann mache ich gleich eine Notiz und trage dich für morgen 10 Uhr ein.
Ja.
Gut.
Tschüss.
Alles klar, bis morgen.
Bis morgen.
Ciao.
Tschüss.